Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Heute mit einer neuen Folge des Formats Nachgefragt. Und bei mir zu Gast ist Georg Gallmetzer, Geschäftsführer des Speicherentwicklers und Betreibers EcoStore. Herzlich willkommen, Herr Gallmetzer. Schön, dass Sie hier sind.
Hallo, Herr Selos. Danke, dass ich da sein darf.
Herr Gallmetzer, wir wollen uns heute über den Speichermarkt gemeinsam unterhalten. Da ist einiges los. Ich glaube, das ist den meisten Hörerinnen und Hörern bekannt. Wir werden aber in einige Details gehen. Bevor wir das tun, möchten wir Sie gerne kurz persönlich kennenlernen. Was sollten wir über Sie wissen?
Familienvater, Zugroßter, sprich aus Italien, Südtirol nach Deutschland gekommen für Studienzwecke und von Anfang an Energiewende-Enthusiast und an verschiedenen Stationen versucht, Hebel anzulegen, um da zu arbeiten, wo der Impact des eigenen Handelns für das Gelingen der Energiewende gut ist. Und tatsächlich habe ich am eigenen Leib erfahren, dass sich das durchaus gewandelt hat über die letzten 20 Jahre. Und ich bin überzeugt, dass momentan der Impact in Flexibilitätssegment der entscheidende ist. Deshalb bin ich auch sehr froh, mit EcoStore und der Gründung von EcoStore zusammen mit Geschäftspartnern an der Stelle alle meine Energie zu investieren.
Dann lassen Sie uns doch kurz mal auf EcoStore blicken. Das Unternehmen hat zuletzt mit mehreren großen Speicherprojekten ja durchaus auf sich aufmerksam gemacht. Aber für alle Hörerinnen und Hörer, die EcoStore bisher vielleicht noch nicht so gut kennen, was ist die Ambition Ihres Unternehmens?
Wir sind ganz früh in den Speichermarkt gekommen und wollten erst einmal demonstrieren, dass es Batteriespeicher als reale Flexibilitätsoption gibt, über die man auch in großen Maßstäben reden und denken und sie einplanen muss. Die ersten Jahre bei EcoStore ging es hauptsächlich darum, erstmal im Mittelspannungsmaßstab 10, 20 MW Projekte zu realisieren und zeigen, die gibt es wirklich, um dann gleichzeitig Netzbetreiber, Bundesnetzagentur, Regierung zu überzeugen, dass es einen neues Werkzeug im Instrumentenkasten der Energiewende ist, mit dem man in Zukunft bitte planen soll. Durch die Tsunami-Rhetorik der letzten ein, zwei Jahre ist dieser Teil der Überzeugungsarbeit nicht mehr notwendig. Wir haben, zumindest was die Anschlussbegehren gibt, tatsächlich zu vieles Guten. Aber wir haben natürlich in der Substanz draußen im Feld viel zu wenig Anlagen. Deshalb Teil 2 der EcoStore-Mission. Wir müssen wirklich im großen Maßstab Substanz schaffen, große Projekte in möglichst auch großer Anzahl. Und dann dritter Teil der Mission, den Betrieb dieser Anlagen so gestalten, dass die Wohlfahrt dabei maximiert wird. Das heißt einerseits, der Investor muss natürlich sein Geld zurückerhalten, was er investiert. Das ist absolut legitim, dass man Investitionsanreize schafft und dabei Substanz für Gewinnerzielung übrig lässt. Dazu gehört aber auch, dass die Stromnetze im Umgang mit diesen Speichern die Versorgungssicherheit aufrechterhalten können. Das hat viel mit den Themen Redispatch zu tun, mit den fehlenden Digitalisierungen in der Netzführung, aber auch mit der extrem hohen Dynamik der Batteriespeicher, die dieses neue Werkzeug technisch bedingt einfach mitbringt und nicht immer auch in die bestehende Infrastruktur hineinpasst. Es braucht ein Setting an Regeln. Diese Regeln sind typischerweise unangenehm für Batteriespeicherfinanzierer, weil sie zu Erlöseinbußen führen. Andererseits zwingend notwendig, damit Unfälle im Betrieb der Anlagen im Stromnetz vermieden werden können, die Betriebsmittel nicht überfahren werden, Engpässe nicht provoziert werden, damit einfach dieses neue Werkzeug sich in die bestehende Welt so einbettet, dass es zu einem Gewinn wird und nicht zu einer Gefahr. Und da durften wir durch die Anlage Boldingstedt sehr früh in großem Maßstab Erfahrungen gewinnen, was alles nicht geht, und dann daraus die Konsequenzen ziehen, was man alles tun muss, damit aus dem Nachteil tatsächlich ein Vorteil wird. Und da komme ich dann zum letzten Teil. Batteriespeicher können nicht nur so gefahren werden, dass sie keinen Ärger machen und ein bisschen Gewinne für die Investoren abwerfen, sondern dass sie tatsächlich als netzdienliches Betriebsmittel eingesetzt werden und damit Netzausbau vermeiden, Netzausbaukosten senken und zusätzliche Anschlusskapazitäten für neue Erzeuger und Verbraucher schaffen ohne Netzausbau. Das geht, das haben wir in Boldingstedt gezeigt. Und ich denke, wenn es gelingt, die Akzeptanz dieses Zusammenspiels zu kommunizieren. Danke auch dafür, hier reden zu dürfen darüber und es dann im großen Maßstab in die Praxis umzusetzen, dann hat EcoStore tatsächlich seinen Zweck erfüllt.
Da haben Sie schon die ganze Bandbreite unseres heutigen Gesprächs wahrscheinlich auch eröffnet und aufgezeigt. Sie haben gerade auch den Tsunami angesprochen, von dem gerne mal die Rede ist, wenn über die Entwicklung des Speichermarktes gesprochen wird. Lassen Sie es doch nochmal 2, 3 Schritte zurück vor den Tsunami machen, denn ich kann mich sehr gut erinnern, ich habe sicherlich deutlich mehr als einmal gehört, dass Batteriespeicher eigentlich erst ab den 2030er Jahren benötigt werden, könne sich da also Zeit lassen. Und jetzt sind wir ja doch noch deutlich vor den 2030er Jahren und wir erleben eine ganz andere Situation. Wir erleben einen großen Boom im Speichermarkt, zumindest was die Projektentwicklung erstmal angeht. Sie haben auch gleichzeitig gesagt, so viele Speicher haben wir ja eigentlich noch gar nicht im Markt. Aber was hat aus Ihrer Sicht zu diesem Boom geführt? Was sind die Gründe dafür?
Erst einmal sehen wir bei Batteriespeichern nichts Ungewöhnliches. Es ist sogar eine Disruption nach dem Lehrbuch, wo man Konvergenz verschiedener positiv sich verstärkender Einflussfaktoren beobachtet, die zusammenkommen und die sich gegenseitig nochmal verstärken, damit sehr schnell eine große Dynamik in ein etwas Marktliches passiert. Konvergenz und Disruption kennt man aus vielen anderen Sektoren der Wirtschaft und des Wirtschaftslebens und der Technologie. Dass so etwas im streng regulierten Energiesektor passiert, ist allerdings neu. Es kommen sinkende Batteriepreise zusammen mit einem Effekt hoher Volatilität durch die steigenden Erneuerbaren, dadurch steigender Flexibilitätsbedarf. Wir hatten Innovationen in den Geschäftsmodellen, was die Speicher so alles machen können und Geld verdienen, dass es neue Ausschreibungen gibt für verschiedene Bereiche, Marktzugangsmöglichkeiten für Flexibilität in Strommärkten, Regelmärkten. Wir hatten sehr niederschwellige Projektentwicklung für die Speicher, muss man auch sagen. Das hat sich jetzt natürlich geändert, aber das war die letzten Jahre wirklich nicht schwer, ein Speicherprojekt baureif zu entwickeln. Und wir hatten die Netzentgeltbefreiung bis 2029, die ein entscheidender Faktor ist, damit das Geschäftsmodell über die Renditekriterien von privaten Investoren kommt. Und wenn das gemeinsam auftritt, dann ist es wie eine Popcornpfanne, wo man ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo die Renditekriterien erfüllt sind, plötzlich einen großen Zuwachs erwarten kann. Es ist anders als im regulierten Bereich, wo der Gesetzgeber die Hoheit hat, wie viel PV, Wind, Gaskraftwerke oder was immer er kontrolliert ausschreibt, weil er einen Bedarfsplan hat, auch für die Netzentwicklung hat man einen Bedarfsplan und man kontrolliert Investitionen und das Volumen daraus. Bei Batteriespeichern gibt es diesen Bedarfsplan oder die Möglichkeit, ihn zu kontrollieren, einfach nicht, weil es rein privat finanzierte Dinge sind. Ich denke, das ist auch Teil des Problems, weil in den Kreisen des Regulierers oder des Gesetzgebers dadurch ein Unbehagen entsteht. Da ist eine Assetklasse, die kriegen sie nicht in den Griff. Die kam, ohne dass man sie gerufen hat, und die tut unkontrolliert aus Sicht des Wachstums erstmal das, was der Markt tut. Und der Markt zeigt wieder mal, dass er eigentlich stärker ist als der Regulierer. Deshalb bin ich auch fest überzeugt, dass die Batteriedisruption ihren Weg gehen wird, weil die Physik stärker ist. Wir brauchen Zwischenspeicherungsmöglichkeiten von volatiler Sonne und Energie. Die Physik will das. Und auch der Markt ist stärker. Die Solar- und Windenergie ist nun mal billig, wenn viel davon da ist. Und der Strom ist teuer, wenn die fehlen. Ich glaube, das ist von der Grundsatzanfrage nicht mehr aufzuhalten. Und seit wir Ende Mai von der Bundesnetzagentur gehört haben, dass sie die Batteriedisruption nicht ausbremsen möchte durch ein neues Netzentgeltsystem, das zwar sich an der Finanzierung der Netzkosten durch Speicher beteiligt, diese aber auf einem Maß und Höhe und Mechanik macht, dass man weiter investieren kann, glaube ich, werden wir sehr, sehr viel Speicherzubau sehen und eben dadurch die Unumkehrbarkeit der Energiewende sicherstellen. Das ist nämlich der Punkt, wo Dinge privatwirtschaftlich investiert werden, ohne dass der Regulator durch politische Großwetterlagen entscheidend darauf eingreifen kann, ob Dinge passieren oder nicht. Da sind wir jetzt noch nicht ganz. Man sieht, die Bundesregierung kann Wind- und Solarzubau ausbremsen oder verhindern. Und EcoStore arbeitet hart an dem Punkt, dass dies in Zukunft nicht mehr möglich ist, indem wir so viel Speicherkapazität schaffen, dass die Geschäftsmodelle von Wind und PV unabhängig macht von Förderung und Regulierung.
Das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Also ich verfolge den Energiemarkt ja auch schon seit einigen Jahren und es gab immer wieder die Diskussion und die Forderung auch, die erneuerbaren Energien müssen sich dem Markt stellen, die müssen in den Markt gehen. Es wurde oftmals aus dem Kreise der etablierten Energiewirtschaft eben der Ruf nach mehr Markt laut. Gleichzeitig hat sich aber genau dieser Teil der Energiewirtschaft auch eigentlich ein Stück weit immer mehr aus dem Markt zurückgezogen, denn es gibt mittlerweile Ausschreibungen für alles Mögliche, demnächst auch für Kraftwerke, was ein großes Streitthema ist. Die Bundesregierung hatte angekündigt, sie will alles besser machen als die Vorgängerregierung. Es soll technologieoffene Ausschreibungen geben. Genau darum gibt es jetzt eine intensive Diskussion, weil man doch merkt, dass diese Technologieoffenheit relativ beschränkt ist, nämlich auf eine einzige Technologie und Speicher außen vor bleiben. Wie gucken Sie auf diese ganze Diskussion rund um das Thema Kraftwerksstrategie und Kapazitätsmechanismus?
Da ist ganz viel Ideologie drin. Ne? Dass die Bundesregierung der Ampel vorwirft, ist ideologische grüne Ideologie. Dasselbe Argument kann man jetzt mit einer anderen Farbe auch der jetzigen Bundesregierung vorwerfen, dass man sich ein bisschen zu wenig auf die Fakten stützt und zu wenig eigentlich die Interessen der Netzentgeltzahler, der Verbraucher im Auge hat, wo es klarer wird, dass die wirtschaftliche Vernunft nichts mit einem Gas-Only-Kraftwerkssegment zu tun hat. Wir reden von den ersten 10 Gigawatt von einem Ausschluss von Alternativen außer Gaskraftwerke in einem Kapazitätsmarkt. Das kann man so sehen. Ich will da jetzt auch wirklich bei der Sache bleiben und den Übertragungsnetzbetreibern sehr eng zuhören, die sagen, wir brauchen tatsächlich ein gewisses Kontingent an steuerbaren Kraftwerken, die dauerlastfähig sind, und da können andere Technologien eben nicht so gut mithalten, Batterien, Lasten oder Pools, wie es eben steuerbare große Kraftwerksblöcke sind. In einem gewissen Ausmaß ist der Bedarf auch nachvollziehbar. Wir haben aber auch von vielen Studien in den letzten Wochen gehört, dass man ganz trockene Zahlen findet, um nachzuweisen, dass es eine überschaubare Menge an Gaskraftwerken noch braucht, um die Sicherheitslücke zu schließen. Und die ersten 10 Gigawatt sind da vielleicht schon das ausreichende Maß, wenn man genau hinschaut. Würden wir nämlich, wie die BET-Studie aus März zeigt, eine konsequente Elektrifizierung und Flexibilisierung des Energiesystems weitertreiben und dabei eben nicht die jetzigen Impulse der aktuellen Regierung weiterverfolgen, sondern es ein bisschen besser machen, würden wir darüber hinaus kaum mehr steuerbare Gaskraftwerke brauchen, sondern es mit Flexlösungen on top zu den ersten GW eigentlich schon schaffen, die Versorgungssicherheitslücke zu stopfen. Deswegen plädiere ich wirklich ganz deutlich und mit allem Nachdruck, die Technologieoffenheit nach den ersten 10 GW oder meinetwegen auch nach ernst zu nehmen und nicht nur dann reinzuschreiben, wenn es einen gerade in ideologischen Kram passt, wie bei der Brennstoffdiskussion von E-Fuels, ne, wo man auch sagt, bitte Technologieoffenheit, da ist es den konservativen Kräften recht, wenn es um Kraftwerk und Absicherung geht, dann bitte nicht, weil Technologieoffen ist ja ne, da nicht ehrlich gemeint hat. Ich kritisiere das und plädiere für einen echten technologieoffenen Kapazitätsmarkt. Der hat für Flexibilitätsinfrastruktur am Ende nur eine geringe Bedeutung, weil der keine ausreichenden Investitionsanreize liefert, um allein dafür in Flexibilität zu investieren. Gleichzeitig auf der anderen Seite der Medaille heißt es, die Flexibilitätsoptionen kommen trotzdem und können sehr viel billiger dieselben Absicherungslücken stopfen, die nach den 10 GW Gaskraft übrig bleiben, wie komplett Investitionsanreizen in neue Kraftwerke. So, das hat die BET nämlich auch ausgerechnet und die EWI auch. Und wenn man weitere Studien schaut, sieht man es auch. Man kann sehr, sehr viel Geld sparen bei Wahrung der Versorgungssicherheit, wenn man Technologieoffenheit wirklich durchdekliniert, wie sie eigentlich nach Faktenlage sein sollte. In der Hinsicht sind Speicher konkurrenzfähig zu Kraftwerken. Warum? Weil die Spitzenbedarfe in einer überschaubaren Dauer auftreten. in Kombination mit eben den Grundbedarfen, die auch in Dunkelflauten über einige Wochen vorkommen können, haben wir auch in den Spitzenbedarfe während der Dunkelflaute, die man eben nicht mit grundlastfähigen Gaskraftwerken überbauen muss, sondern wo man eben sehr, sehr gut auch speicherbegrenzte Flexibilitäten nutzen kann. Im Ausmaß von 4 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden, je nach Deratingfaktor, um den Teil sehr viel billiger abzusichern.
Wir sehen ja heute im Markt für Batteriespeicher vor allem 2 Stunden Speicher. Der Trend geht jetzt aktuell eher dann eben Richtung 4 Stunden Speichern. Oftmals wird das Argument angeführt, dass das eben nicht ausreicht, um eine erforderliche Versorgungssicherheit darzustellen. Was halten Sie dem entgegen?
Dass es eine indifferenzierte Betrachtung ist. Natürlich ist ein 2-Stunden-Speicher nach 2 Stunden leer, wenn er voll abgerufen wird. Das ist aber nicht die Frage gewesen. Kann ein 2-Stunden-Speicher vielleicht auch mit halber Leistung betrieben werden, wenn er weiß, die Energie ist über einen längeren Zeitraum teuer? Und bei dem Zubau von vielen Speichern werden ja auch 2-Stunden-Speicher angereizt werden, ihre Energie über einen längeren Zeitraum zu verteilen, allein marktlich getrieben. Und wenn Sie da noch in einem Kapazitätsmarkt mit einem Derating-Faktor, was ist das? Einem entsprechenden Faktor zur Bemessung des Versorgungssicherheitsbeitrages eines Kurzfristspeichers. So, der dann eben nicht 1 ist, nicht 0,9, sondern meinetwegen 0,1, 0,2, was auch immer der faire Derating-Faktor eines 2-Stunden-Speichers ist, dann wird man von allen Flexibilitäten, auch Kurzfristspeichern, einen Beitrag zur Versorgungslücke wiederfinden. Und was in dieser Debatte eben auch zu kurz kommt, die Versorgungslücke ist keine Grundlastlücke. Die hat ein Profil und die hat immer ein Profil. In der Nacht haben wir keinen Spitzenlastbedarf. Den haben wir tagsüber. Und den sollten wir möglichst eben mit spitzenlastfähigen und dadurch sehr viel günstigeren Flexibilitäten absichern. Und dann kann man natürlich 4 Stunden Kapazität bauen, die marktlich in Deutschland mit Sicherheit angereizt werden. Vielleicht auch 6. Darüber hinaus wird es mit rein marktlichen Anreizen ein bisschen schwierig. Aber auch der Blick nach England oder nach Belgien zeigt 2 Dinge. Erstens einmal, man findet einen fairen versorgungssicherheitsäquivalenten Beitrag von Kurzfristflexibilität. Erstens. Und zweitens, wenn man versucht, einen Kapazitätsmarkt zur Regulierung, macht man die Erfahrung, dass man es beim ersten Aufschlag falsch macht und dann Reformen braucht und die Reform der Reform und die Reform der Reform der Reform, weil man so eine komplexe Sache wie Absicherung regulatorisch schwer effizient geregelt kriegt. Vielleicht müssen wir akzeptieren, dass in den ersten Tranchen der Regulierung auch was falsch gemacht wird. Das ist besser, als es gar nicht zu tun. Insofern unterstütze ich, jetzt schnell was zu machen im überschaubaren Ausmaß, um dann zu lernen und es dann in Zukunft schrittweise besser zu machen.
Wie wahrscheinlich ist es denn aus Ihrer Sicht, dass sich Speicher in technologieoffenen Ausschreibungen, was ja letztendlich ist es ja ein Preiswettbewerb, dass sich Speicher durchsetzen gegen Kraftwerke?
Ich halte es für sehr wahrscheinlich, weil ein Kraftwerk muss mit dem Gebotspreis ja initial gebaut werden. Es gäbe keinen anderen Grund mehr, ein Gaskraftwerk zu bauen. Der Markt reizt es nicht an. Insofern haben wir da ein ziemlich dickes Missing Money Thema und das Missing Money eines 4-Stunden-Speichers im Kapazitätsmarkt ist 0. Der wird sowieso gebaut. Ein 6- oder 8-Stunden-Speicher, der braucht ein bisschen Missing Money Support aus dem Kapazitätsmarkt, um gebaut zu werden. Vielleicht in Zukunft auch weniger, wenn die Batteriepreise weiter sinken oder sich andere Geschäftsmodelle verbessern, und wird sich dadurch, wenn die Rating-Faktoren für den Spitzenlastanteil fair gestaltet werden, trotz Deratingfaktor kleiner als ein Gaskraftwerk, wettbewerblich durchsetzen.
Das heißt aber auf der anderen Seite ja eigentlich, wenn man das weiterdenkt, wir sehen ja den Boom momentan. Also selbst wenn bei Weitem nicht alle Projekte umgesetzt werden, die jetzt momentan irgendwo unterwegs sind, wird trotzdem ein großes Volumen an Speicherkapazitäten entstehen, rein marktlich getrieben. Brauchen die Batteriespeicher überhaupt die Ausschreibungen, die jetzt vom Bund geplant sind?
Nein, das haben wir ja gleich am Anfang schon geklärt. Batteriespeicher kommen trotzdem. Ausschreibung braucht es für Anlagen, die ansonsten nicht kommen würden, die Versorgungssicherheit aber benötigt. An der Stelle muss man sich schon fragen, warum man Geld für Gaskraftwerke ausgeben will, wenn, abgestellt auf den Teil der Spitzenlast, die Kurzfristspeicher nehmen können, die Kapazität trotzdem kommt. Das ist eine Diskussion um Gaskraftwerke in dem Markt gibt, halte ich für verständlich vor dem Hintergrund, dass wir seit über 15 Jahren über ein Kapazitätsmarktinstrument reden und initial dieses Werkzeug Batteriespeicher nicht auf dem Schirm hatten, nicht auf dem Radar hatten. Das gab es einfach nicht. Das gibt es erst seit ein paar Jahren. Und trotzdem, sagen wir mal, gewisse Beharrungskräfte, dieses zusätzliche neue Werkzeug nicht in den Radar aufnehmen möchten, weil sie seit vielen, vielen Jahren für die Umsetzung des Instruments battlen und jetzt endlich, wo es kommt, braucht man es vielleicht nicht mehr in dem Ausmaß, weil wir plötzlich andere Möglichkeiten auch haben. Muss man deswegen trotzdem an das Instrument festhalten? Nein, muss man nicht. Wenn neue Instrumente in den Kasten sind, muss man die Überlegung neu machen. Was ist nach jetziger Überlegung, wo wir die Gesetze machen, das volkswirtschaftlich instrumenteste Mittel? Und das ist sicher nicht mehr alles über Gas, was es vor 15 Jahren vielleicht gewesen wäre.
Trotzdem verstehe ich Sie ja so, Sie sagen auch nicht auf der anderen Seite, wir brauchen gar keine Kraftwerke als Absicherungsinstrument, sondern wir diskutieren eher über das Volumen, also brauchen wir über die 8 bis 10 Gigawatt, die jetzt in der ersten Stufe angestoßen werden, noch weitere größere Gigawattzahlen oder können wir es dabei belassen und gehen in der nächsten Stufe dann eben in einen wirklich technologieoffenen Wettbewerb und gucken, was dabei rauskommt.
Ja, genau. Gaskraftwerke bauen ist aus meiner Sicht nicht nur kostentechnisch das allerletzte Mittel, sondern auch strategisch, militärstrategisch, geopolitisch. Schauen wir uns an, wo der Brennstoff herkommt. Wir haben kein heimisches Gas oder zumindest viel zu wenig. Natürlich kann man was aus Norwegen kriegen, wenn mal die Hütte brennt, aber wir haben zwei Preisschocks gerade hinter uns mit der Ukraine-Krise, mit der Iran-Krise. Das Vertrauen in die Zuverlässigkeit fossiler Brennstoffe ist definitiv jetzt weg, wo auch noch im Iran gezeigt wird, dass man uns mit einem nicht nachvollziehbaren Handeln eines nicht näher genannten Entscheiders am anderen Ende vom Ozean plötzlich eine ganze Wirtschaft oder ein ganzes Kontinent in die Krise stürzen kann. Und gleichzeitig in Fernost ganze Wirtschaften von der Gasversorgung kappen kann, weil sie noch viel gravierende Konsequenzen hat für die Nahrungsmittelversorgung, für Dünger, für den Wirtschaftskreislauf, wo dann wirklich der Strom ausfällt. Nein, das ist keine richtige Strategie. Da muss jetzt endlich Schluss sein und Gas nur dort zulassen, wo man es wirklich nicht mehr vermeiden kann, als alles letztes Mittel. Gott sei Dank haben wir jetzt Alternativen. Die sind nicht nur geostrategisch besser, sondern auch noch billiger und umweltfreundlicher. Ja, dann lass uns die doch prioritär nutzen.
Und so wie Sie es ausführen, benötigt diese alternative Technologie, also Speichertechnologien, brauchen gar nicht so sehr einen gesetzlichen Rahmen, aber gleichwohl ja doch einen regulatorischen Rahmen, der weiterhin Wachstum zulässt. Da haben Sie schon die Weichenstellung durch die Bundesnetzagentur angesprochen. Ein Treiber für das wirklich große Interesse an der Entwicklung von Batteriespeichern ist ja die bisher gültige Netzentgeltbefreiung, die im Stand jetzt bis August 2029 gilt. Sie haben vorhin schon angesprochen, im vergangenen Monat hat die Bundesnetzagentur neue Eckpunkte vorgelegt, wie es auch mit den Netzentgelten für Speicher weitergehen soll. Wie erleichtert gucken Sie auf das, was die Bundesnetzagentur vorgeschlagen hat?
Ja, schon ein bisschen erleichtert, weil die Bundesnetzagentur ein Stück weit so der Gatekeeper für den Speicherhochlauf war. Diese eine Reform hat Grundsatzcharakter, ob es mit dem Speicherhochlauf weitergehen kann oder ob er vorbei ist. Die Regierung hat mit ihren Möglichkeiten zwar auch Einfluss, aber grundsätzlich ist es, geht es um die Netzentgelte. In aller vorderster Front. Man sieht ja auch in anderen Ländern, wo die Netzentgelte prohibitiv hoch sind, wird nicht in Speicher investiert. In Deutschland hatten wir dieses Privileg über viele Jahre. Und die Binet Sacher hat natürlich mit Recht gesagt, Moment einmal, wir müssen die Kostentragung der immer höher werdenden Netzkosten auf breitere Basis stellen. Und aus meiner Sicht eine kluge Entscheidung getroffen, die Speicher zusammen mit den Erzeugern in einen Topf zu werfen und die Höhe der Netzentgelte an den im Agnes-Prozess beschriebenen Indikatoren festzuhalten. Das führt zu ungefähr 4 bis 7 Euro pro Kilowatt an jährlichem Kapazitätspreis, die für Speicher nicht ganz unkritisch sind. Wenn man genau hinschaut, fahren Speicher in Zukunft ja sehr häufig und fast ausschließlich unter sogenannten FCAs, das heißt Verkehrsregeln, mit denen sie sich praktisch im Stromnetz bewegen dürfen, die ihrerseits ja schon oft Regeln beinhalten, die die Rendite bis an den Rand der Investierbarkeit geführt haben. Hätte die BNetzA on top noch höhere Netzentgelte als die 4 bis 7 € pro kW verlangt, hätten beide Regelwerke zusammen, sprich FCAs und Netzentgelte, die Investierbarkeit gekippt. So haben wir jetzt eine Benchmark mit 4 bis 7 € pro kW. Damit kann man unter moderaten FCAs weiterhin investieren und ich gehe davon aus, dass die Diskussion über FCAs, die ja noch lange weitergehen werden, weiterhin in diesem moderaten Ausmaß stattfinden, wie wir zum Beispiel jetzt mit Bullingstedt und dem E.ON-Konzern eine Lösung finden konnten, die jetzt die nächsten Wochen auch ausgerollt wird und wie sie auch die ÖNWs vor sich haben, was noch nicht ganz ausgerollt ist, aber was in Sicht ist, dass es auch moderate Regeln geben soll.
Bevor wir auf diese Details der FCAs, der flexiblen Netzanschlussverträge mal eingehen, würde ich gerne nochmal auf dieses Thema Netzentgelte eingehen, weil so ganz gebannt ist die Gefahr ja erstmal nicht, weil die Bundesnetzagentur zumindest in der Perspektive davon spricht, dass ein dynamisches Netzentgelt kommt. Und da ist gerne die Rede davon, dass dynamische Netzentgelt nicht unbedingt belastend sein soll, sondern dass es auch Chancen bietet und vielleicht sogar Chancen für Mehrerlöse bietet. Glauben Sie daran?
Ja, glaube ich fest daran. Die Frage ist, kriegen wir es in dem Maße, wie sich diese Netzentgelte in der Theorie zeigen, auch in die Praxis umgesetzt? Und da muss noch ganz viel darüber nachgedacht werden, wann man diese Preissignale sendet, weil das entscheidet darüber, in welchem Ausmaß ein Speicher sein Verhalten lenkt oder ein Netzbetreiber das Speicherverhalten lenken kann und wie sehr ein Netzbetreiber mit dem gelenkten Speicherverhalten auch planen kann, um seine Engpässe besser zu beherrschen. Ich denke aber, das wird gelingen, weil wir bei der Diskussion über FCAs, Einspeiseverbote, Bezugsverbote, Einspeisegebote und Bezugsgebote genau dieselbe Diskussion haben und Lösungen gefunden haben. Und das macht mich optimistisch, dass es auch für die dynamischen Netzentgelte so kommt. Man muss aber auch realistisch bleiben. Es wird wahrscheinlich nicht gelingen, auf jeder Netzebene und in jedem Netzgebiet solche Anreizprogramme umzusetzen. Und auch nicht in den nächsten 2, 3 Jahren. So, es wird länger dauern, es wird nicht überall passieren und vielleicht auch nur für manche Asset-Klassen und nicht alle.
Ja, Sie haben jetzt das Stichwort FCA schon ein paar Mal gegeben. Warum reden wir darüber? In der Vergangenheit war von Netzbetreibern doch immer wieder zu hören, dass das Batteriespeicher per se eigentlich nicht netzdienlich sein. Sie nützen dem Netz nicht, weil es bestimmte Situationen geben kann, in dem ein Speicherbetreiber vielleicht einen anderen Anreiz hat, seinen Speicher zu betreiben, als es dem Netzbetreiber in einer bestimmten Situation gerade lieb ist oder beziehungsweise was vielleicht aus Netzsicht eben erforderlich ist. FCAs sollen genau diese Brücke schlagen. Können Sie vielleicht ganz kurz nochmal das Prinzip dieser flexiblen Netzanschlussvereinbarung erläutern?
Ja, in Kürze, es sind Verkehrsregeln, die eingeführt werden, damit der Netzbetreiber unfallfrei sein Netz führen kann. Auf der einen Seite, dann hat man einen Zustand von Netzneutralität, wenn ich das so als Schlagwort einführen kann, herstellt. Es gibt darüber hinaus noch weitere Verkehrsregeln, die sicherstellen, dass ein Batteriespeicher auch noch netzdienlich gefahren werden kann und damit zum quasi Netzbetriebsmittel wird. Und Netzbetreiber und auch die Speicherbetreiber sind ja gerne mal in ihrer eigenen Bubble und definieren die Begrifflichkeiten so, wie es ihnen passt. Bei der Diskussion mit Netzbetreiber vor nicht allzu langer Zeit hatten Speicher natürlich immer dann keine Berechtigung, wenn sie nicht so gefahren werden, wie ein Netzbetriebsmittel aus Sicht des Netzbetreibers gefahren werden muss. Immer streng netzdienlich im engsten Sinne. Und die Batteriespeicherentwickler und Betreiber dachten, naja, solange ich dem Netz nicht wirklich im Weg bin und Netzengpässe provoziere, muss ich ja mein eigenes Ding machen dürfen. Wir haben ja hier einen offenen Markt und freien Wettbewerb, warum allzu strenge Regeln? Wir haben bei EcoStore gelernt, dass man diese beiden Bubbles miteinander reden lassen muss und einen Vertrauensvorschuss in diese Diskussion einbringen muss, weil es geht um sehr viel, nämlich das Ausmaß, wie viel Batteriespeicher tatsächlich im Netz angeschlossen werden können. Und da haben Batteriespeicher ein sehr großes Interesse. Man kann über wenig Verkehrsregeln einfach auch nur sehr wenige Batteriespeicher anschließen. Dann sind erstens mal die Netze dicht und zweitens sind die Netze dann nicht mehr führbar, wenn zu viel los ist. Wenn zu viel, sage mal, Störenfriede da im Netz unkontrolliert unterwegs sind und das Potenzial haben Netze. Und den Ruf haben Batteriespeicher nicht zu Unrecht verdient, wenn man auf die allerersten Projekte schaut, die unkontrolliert im Netz rumfahren. Auf der anderen Seite, wenn man zu strenge Regeln macht, investiert keiner und da hat keiner was davon. Ein nicht investierter Speicher, der ist auch nicht netzdienlich für den Netzbetreiber und der liefert auch keine Rendite für den Betreiber. Da geht es darum, das richtige Maß zu finden, wo die Optimierungsaufgabe ist, dass man netzneutralen, im besten Falle netzdienlichen Betrieb herstellt, der noch investierbar ist. Dann hat man nämlich maximal viel Flexibilität im System, die gleichzeitig auch das tut, was der Netzbetreiber will und gleichzeitig auch Renditen abwirft. Klingt ein bisschen wie die Quadratur des Kreises, aber wir konnten in Bollingstedt zeigen, dass es gelingt und dass E.ON verstanden hat, dass man so ein Modell standardisieren und skalieren kann. Und die ÖNBs werden das ja auch tun. Und das macht mich wiederum sehr froh, geholfen zu haben, diese Schnittmenge zu finden mit EcoStore und zu helfen, das zu skalieren. Und ich kann nur andere Stakeholder aus der Batteriespeicherbranche oder von Netzbetreibern einladen, sich intensiver mit der Frage auseinanderzusetzen, warum man jetzt ein paar Schritte auf den anderen zugehen soll. Erstens einmal wird man feststellen, das tut gar nicht weh, solange man anständig miteinander redet. Und zweitens, es entsteht tatsächlich ein großes Volumen anschließbarer Speicher. Wir reden darüber, die Netzantragsschlange abzuarbeiten. Und zwar nicht in dem Maße, dass man die Anträge wegwirft, sondern dass man Anschlusszusagen erteilt am Ende des Tages. Und das geht nur darüber, indem man die Regeln für den Betrieb der Speicher ausdefiniert und diese Schnittmengen herstellt.
Bollingstedt haben Sie jetzt erwähnt in Schleswig-Holstein. Sie haben dort, ich glaube, zur Inbetriebnahme den bundesweit größten Batteriespeicher dann gestartet und mit E.ON oder beziehungsweise der Tochter SH Netz eben genau einen solchen Vertrag abgeschlossen. Sie haben ja von Verkehrsregeln gesprochen. Ich stelle mir also meinetwegen mal eine Ampel vor und das ist sozusagen Ihr Interesse, dass diese Ampel möglichst häufig auf grün steht und möglichst wenig rot. Ist Ihnen das in der Vereinbarung mit E.ON gelungen?
Ja, es ist eine dynamische Ampel. Die kennt man ja auch in verkehrsarmen Zeiten, dass man eine grüne Welle hat. Wenn kein Verkehr ist, kann man ja auch grün machen. Ne? Der Fehler ist, dass man Ampeln versucht, immer mittags auf rot zu stellen, egal ob die Sonne scheint oder nicht. Das ist Blödsinn. Ne? Man muss schon ein bisschen näher ins Netz schauen, ob wirklich im Netz ein Engpass droht oder nicht. Und wenn keiner droht, ist es fair, dass der Speicher auch Vorfahrt kriegt und einspeisen darf. Das ist das Prinzip, auf das hat sich SH Netz eingelassen. Und das wird jetzt auch skaliert. Das sind sogenannte volldynamische FCAs. Gilt ebenfalls auf der Bezugsseite, dass man eben nur dann den anderen Anschlussnehmern im Netz, sei es Erzeuger oder Verbraucher, Vorfahrt gibt als Speicher, wenn diese auch tatsächlich einspeisen oder beziehen wollen. Und wenn das Netz frei ist, soll man grüne Ampel haben, wenn man bei dem Bild bleibt. Und über diese Dynamik schafft man es, die rote Ampelphase so kurz zu halten und die finanziellen Konsequenzen roter Ampeln so gering zu halten, dass Batteriespeicherinvestitionen für Investoren tragfähig bleiben.
E.ON Netzvorstand Thomas König hat beim BDW-Kongress, der kürzlich in Berlin stattfand, also das große Branchentreffen des Energieverbandes, gesagt, es sei gelungen, die Einschränkung im Speicherbetrieb auf unter 3% zu halten. Ist das so eine Größenordnung, wo Sie auch sagen, da hat er recht oder stimmt das doch nicht immer ganz so?
Da hat er sich die falsche Zahl gemerkt tatsächlich, gell? Also wir haben ja sehr, sehr intensiv geredet und auch Daten geliefert. Und da war neulich ein Kongress in Warschau, wo ein paar Zahlen gefallen sind, da auch die 3%, aber nicht in dem Zusammenhang. Also es sind schon über 10%. Da hat Eva Zimmermann recht gehabt auf dem BDW-Kongress, wo es dann eher in Richtung 15-20% geht. Mhm. Und das messen wir auch in Bollingstedt, da liegen wir so bei 20% am Ende. Das muss ich schon auch sagen. Also es tut schon weh, so ist es nicht. Und ich verstehe jeden Speicherbetreiber, der Reflexe hat, sich gegen diese Bußfesseln erst einmal zur Wehr zu setzen, solange man nicht verstanden hat, dass man die zwingend braucht. braucht, um überhaupt im Game zu sein. Aber es ist mehr als Treiber, es ist viel mehr.
Okay, das ist gut zu hören, aber sind FCAs dann trotzdem aus Ihrer Sicht der Schlüssel, um künftig weitere Batteriespeicher in den Markt integrieren zu können und auch auf ein gemeinsames Miteinander zu kommen?
Ja, selbstverständlich, weil sonst bleibt die Tür einfach zu, wenn man den Schlüssel nicht hat, weil mehr Speicher aufnehmen, die nicht Verkehrsregeln berücksichtigen, ist halt schlichtweg auch technisch nicht mehr möglich. Die Systembetreibbarkeit von Blindflugflexibilität hat nur Aufnahmefähigkeit für ein geringes Maß. So, FCAs sollen ja den Blindflug des Speicherverhaltens in den Griff kriegen, dass eben nicht bei hoher erneuerbarer Einspeisung auch noch unkontrolliert Speicher dazuspeisen, wenn gerade Marktsignale das wollen, weil wir ein gesamtdeutsches Strommarktgebiet haben, wollen wir das Fass nicht aufmachen. Nicht? Aber darum geht es ja am Ende, dass Netz und Markt nicht zwingend immer übereinander passen und dass FCAs diesen Mismatch vertraglich regeln müssen, was ein Strompreiszonensplit marktlich geregelt hätte.
Wenn wir jetzt mal vorausschauen, also Sie haben ja durchaus gesagt, natürlich ist die hohe Volatilität, die wir momentan im Markt haben, durch die schwankende erneuerbaren Einspeisung natürlich ein Trigger für den Speichermarkt. Je mehr Speicher aber in den Markt kommen, ist ja die Annahme, dass diese Volatilität ja auch wieder abnimmt. Das soll ja auch so sein. Wo kommen wir denn an eine Sättigungsgrenze und wie weit sind wir davon entfernt?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also wenn ich eines gelernt habe, ist, dass Batteriespeichern immer wieder im Geschäftsmodell bedroht wurden und an die Grenze der Investierbarkeit gebracht wurden und dass man dann am Ende wieder was gefunden hat, um weiter zu investieren. In andere Layouts, in andere vielleicht Technologien, mit anderen Geschäftsmodellen. Aber ich glaube, es geht noch lange, lange weiter. So wie jetzt Standalone, Lithium-Ionen, LFP basiert mit 2 bis 4 Stunden Design, kommt man natürlich an die Grenzen. Und die sind durch die Residuallast, wie wir sie auch in der Dunkelflaute haben, ein Stück weit definiert. Und man kann jetzt noch schauen, wie viel Stromverbrauch haben wir denn in den 20, 30er und 40er Jahren. Das hängt natürlich stark damit zusammen, wie groß die Abnahme von Strom ist. Die Aufnahme von Strom ist kein Thema, da wird es immer genug PV- und Windüberschüsse geben, aber man muss seinen Strom ja täglich wieder verkaufen. Und wenn man da Residuallastprognosen nach Netzentwicklungsplan, Szenarioram A, B, C und so weiter anschaut, wird man bei um die 50, 60, 70 GW irgendwann einmal auch an die Zubaugrenzen für die Investierbarkeit von Standalone-BESS schauen. So. Aber jetzt haben wir da noch gute 10 bis 15 Jahre vor uns, um das dahin zu kommen. Und bis dahin wird sich noch sehr viel tun. Wir werden technologisch viele Dinge sehen. Vielleicht sehen wir eine Natriumbatterie, die noch mal ein Stück weit billiger ist. Vielleicht sehen wir auch neue Geschäftsmodelle. Wir werden auf jeden Fall den Behind-the-Meter-Case sehen für Erneuerbare, für Industriespeicher, was nochmal eine Verlängerung und eine Geschäftsmodellinnovation darstellt. Und am Ende glaube ich, dass Speicher in jeder Ecke und in jeder Ritze des Strommarkts ihren Platz finden werden, egal in welcher Form, das kann man noch nicht absehen. So, und auch da muss EcoStore mitgehen. Ne? Wenn wir heute Standalone 100 MW bis Gigawatt Größe bauen, das wird vielleicht ewig in der Form nicht weitergehen und da müssen wir ständig an unseren Innovationen und Berechtigungen im Markt auch in den 30er und 40er Jahren arbeiten. Das tun wir auch.
Jetzt haben wir ja schon unglaubliche Kostenreduktionen im Speichermarkt gesehen. Ist da noch weiter in Luft drin?
Ich denke ein bisschen schon. So, wir berühren jetzt, wenn man auf LFP schaut, schon ein Stück weit auch die Grenze, wo Rohstoffkosten dann eine dominierende Rolle spielen. Andererseits sind Batterien ähnlich wie bei PV, da sind auch die Module nicht mehr die einzige dominierende Kostengröße. Wir haben Umspannwerke, wir haben Baukostenzuschüsse, Wechselrichter, wir haben Developer-Fees, die auch gezahlt werden müssen. Es ist eher so ein sich angleichender Anteil von vielleicht 4, 5 großen Kostenblöcken, die gemeinsam als Ganzes im Projekt optimiert werden können und weniger das eine Element Speicherzellen oder Speichersysteme alleine. Aber selbst da bei den Speicherzellen sehe ich schon noch ein bisschen Luft nach unten in dem Fall. Sofern nicht geopolitisch die Lage sich nicht wieder auf den Kopf stellt und China irgendwas macht mit Taiwan oder andere Probleme auftreten. Aber selbst da, denke ich mir, gibt es einen Ausweg, weil man ja Werkzeuge importiert und nicht Verbrauchsgüter. Jeder Speichercontainer, der bis zu einer geopolitischen Krise in Deutschland importiert wurde, ist ein auf 20 oder mehr Jahre arbeitendes Erzeugungsasset. und Flexibilitätsasset, was jetzt mal krisenunabhängig seinen Job in Deutschland macht, um uns resilient zu machen gegenüber unkontrollierbaren Import von Brennstoffen. Das ist echt ein Unterschied in der Denkweise, ob man jetzt laufend Kilowattstunden oder Kubikmeter über eine Pipeline importiert, die irgendwann gesprengt wird oder wo ein Kanal zu ist, oder eben einmalig ein Werkzeug, was dann 20, 30 Jahre lang seinen Job macht und dann Rohstoffe inländisch heimisch sind, die es erlauben, kostengünstig mit dann Technologie diese zu recyceln und wieder lokal heimisch verfügbar zu machen.
Im Speichermarkt sind wir ja, wie Sie auch gerade ansprechen, ja auch hochabhängig letzten Endes, muss man natürlich sagen, auch von China. Besteht da nochmal Hoffnung, dass sich im europäischen Markt etwas tut?
Mei, man braucht halt Zugang zu Rohstoffen, billigen Strom, billige Arbeitskräfte und über Jahrzehnte gewachsene Erfahrung, Stichwort Scrap Rates, haben wir alles nicht. Also die Fundamentalchancen stehen erst einmal ganz, ganz schlecht. Wir haben jetzt eher mehr eine Pleitewelle von Initiativen als tatsächlich einen Aufwuchs. Wenn wir jetzt einen Schwerpunkt legen auf Resilienzkriterien für zum Beispiel Elektromobilität oder militärische Anwendung, ist es vielleicht eine Chance, im Wettbewerb viel zu teure Batterien trotzdem zu bauen und die Fabs hochzuziehen, die dann in einem zweiten Schritt schon mal da sind, wenn wir dann die Ressourcen da haben, die wir vorübergehend noch aus eben den chinesischen Wertschöpfungsketten importieren. Und eine Kombination aus Anreizung heimischer Produktion für Märkte, die man eben ein Stück weit subventioniert, um teurere Produkte in Kauf zu nehmen, für das Aufbau von Infrastruktur, Kombination mit mittel- und langfristig Nutzung heimischer Ressourcen, Urban Mining, auch für Stationärspeicher und E-Mobilität, kann es vielleicht ein Schuh werden auf lange Sicht. Das muss man aber auf lange Sicht planen und durchziehen. Das sehe ich momentan noch nicht.
Ja, da haben wir ja jetzt eine Reise unternommen in die Vor-Tsunami-Welt im Speichermarkt bis zu einem Ausblick, in dem offen ist, ob es vielleicht doch nochmal eine europäische Produktion gibt. Vielen Dank erstmal bis dahin. Gibt es noch einen Punkt, den wir offen gelassen haben?
Ja, wir haben die Politik noch zu wenig gebasht, muss man schon auch sagen. Aber dafür ist der Podcast jetzt zu kurz, machen wir ein andermal. Ich würde am Ende einfach noch, wie schon bei der Strategie für heimische Batteriezellen, einen Masterplan wünschen, auch für die Elektrifizierung unserer Wirtschaft. Den sehe ich nämlich momentan nicht. Ich würde mir wünschen, wir würden ganz konsequente Politik verfolgen, das sachlich Richtige zu tun, ideologiefrei, und die Chancen des Marktes dabei eher zu nutzen, als in alten Ressentiments zu hängen. Oh, ohne es näher auszuführen. Sie wissen, was ich meine. Und damit lasse ich den Politikteil jetzt auch liegen. Ich denke, es wird sowieso passieren. Der Markt und die Physik sind stärker als Regulierung. Das Aufbäumen alter Allianzen und derbender Dinosaurier, das lohnt sich, ist nicht nachhaltig. Meiner Sicht kann man gleich aufs neue Nachhaltige setzen. Da spart man Zeit und Kosten. Ja, und eben Umweltverbesserung. Insofern, All Electric ist aus meiner Sicht the way to go und das möchte ich nochmal bewerben.
Die energiepolitische Debatte, die haben wir noch bei Weitem nicht zu Ende geführt, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir noch das ein oder andere Mal Gelegenheit haben, da erneut darüber zu diskutieren, denn da geht uns das Material sicherlich nicht aus. Ich glaube, das ist gewiss. Herr Geilmetzer, vielen lieben Dank, dass Sie bei uns im Podcast zu Besuch waren. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wir bleiben natürlich auch bei dem ganzen Thema Batteriespeicher am Ball, das beschäftigt uns auch immer wieder in unserem Energate News Update, in unserem weiteren Podcast-Format. Also hören Sie da auch gerne immer mal wieder rein. Und Herr Geilmetzer, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir im Gespräch bleiben. Und vielen lieben Dank, dass Sie heute hier waren.
Danke, Herr Selos.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.